Europolitics, der Podcast von Treffpunkt Europa.
Hallo Leute und willkommen zurück zu unserer 6. Folge Europolitics. In unserer derzeitigen Staffel dreht sich alles rund um die Europawahlen am 9. Juni. Hier direkt der Reminder, geht wählen am 9. Juni oder beantragt noch ganz schnell die Briefwahl, damit ihr ganz entspannt von zu Hause wählen könnt. Wir unterhalten uns momentan in jeder Folge mit einer kandidierenden Person einer demokratischen Partei. In dieser Folge geht es um die Grünen. Mit denen hat meine Kollegin Claudia geredet, die heute bei mir im Gespräch ist. Hi Claudia.
Hi Nele.
Du hast mit dem Europaabgeordneten Niklas Ninas gesprochen. Wer ist denn Niklas Ninas?
Ja, Niklas ist definitiv noch einer der jüngeren europäischen Abgeordneten mit seinen gerade mal 32 Jahren, sage ich mal. Er ist jetzt schon seit 2019 in Brüssel als Abgeordneter unterwegs und die Grünen gehören im Europäischen Parlament der Fraktion Die Grünen – Freie Europäische Allianz an. Und die Themen, mit denen sich Niklas Ninas unter anderem beschäftigt, sind regionale Entwicklung, aber auch die Stärkung des europäischen Zusammenhalts. Aber er setzt sich auch viel für junge Menschen und das Mitspracherecht junger Menschen in der EU ein.
Na, das wollen wir als junge Menschen ja auf jeden Fall super gerne. Die Grünen hatten bei den letzten Europawahlen in Deutschland ja einen ziemlich großen Erfolg. Wie sieht das denn dieses Jahr aus?
Ja, das stimmt. 2019 erhielten die Grünen in Deutschland gut 20% der Stimmen. Für die kommenden Wahlen rechnen die Wahlforschungsinstitute dagegen aber eher mit rund 14%, also schon ein recht deutlicher Verlust.
Und wer sind die anderen Kandidierenden so?
Also die Spitzenkandidatin ist die Politikerin Terry Reintke, aber auch Hanna Neumann, Michael Bloss oder Erik Marquardt stehen auf der Liste. Also das sind so Namen, die man ja durchaus schon mal gehört hat.
Ja, von den Namen habe ich auf jeden Fall einige schon gehört. Niklas Ninas wiederum habe ich persönlich noch nicht gehört, weswegen ich jetzt super gespannt bin auf das kommende Gespräch.
Bei uns zu Gast ist heute Niklas Ninas. Er ist Abgeordneter im Europäischen Parlament. Erstmal schön, dass du da bist und zum Einstieg vielleicht einmal die Frage, was denn so deine Themenschwerpunkte oder Herzensthemen sind bei deiner Arbeit im Europäischen Parlament?
Ja, moin zusammen. Genau, der Fokus meiner Arbeit im Europäischen Parlament lag auf den ländlichen Räumen, auf der Kulturpolitik und eben auch auf der Industriepolitik und natürlich auf der Zukunft Europas. Wir hatten dieses Mal durch den Brexit relativ viele Ausschussmöglichkeiten und da habe ich jetzt 4 Ausschüsse, wo ich verschiedenste Sachen mache. Aber vor allen Dingen ist der Schwerpunkt in diese Richtung, ein geeintes Europa aufzubauen durch eben eine Politik, die Menschen die gleichen Chancen gibt in der ganzen Welt oder in ganz Europa und dann eben durch eine gute Wirtschaft voranbringt und dann eben aber auch diese kulturelle Vielfalt feiert, die wir haben und deswegen auch Jugendaustausch, Kulturaustausch, das alles voranbringt.
Mhm. Ich habe mir in der Vorbereitung so ein bisschen das Wahlprogramm der Grünen angeschaut und da ist ja so ein bisschen das Motto oder der Titel, was uns schützt. Und wir leben ja auch in einer Zeit, in der sich eine Krise an die nächste reiht. Kann uns denn die EU schützen vor Krieg, Klimakrise und Armut? Also was kann die EU uns da an Schutz bieten?
Ja, ich glaube, dass sich da halt zeigt, dass die EU eigentlich halt genau diese Rolle übernehmen kann. Die EU ist halt viel häufiger die Lösung als tatsächlich ein Problem. Wenn wir mal gucken, was während Corona passiert ist, da war es die EU, die dafür gesorgt hat, dass wir in ganz Europa gut durch diese Corona-Krise durchkommen. Klar, mit allen möglichen Verwerfungen und immer auch noch mit Punkten, die wir nachher analysieren müssen. Aber die Tatsache, dass wir schnell Impfungen in ganz Europa verfügbar hatten und nicht, dass einzelne Länder vorangegangen sind und andere leer ausgegangen sind, ist, glaube ich, schon mal ein starkes Zeichen. Und das zeigt sich halt eigentlich in vielen anderen Bereichen auch. Eine geeinte EU, auch gerade bei dieser Situation, die wir aktuell in der Außenpolitik haben, würde uns viel, viel sicherer machen, weil wir als geeinter, starker Akteur auf der Welt eintreten könnten und uns jetzt zum Beispiel auch keine Sorgen darum machen müssten, wer denn jetzt nun mal in den USA gewählt wird. Ob das nun Biden oder Trump ist, weil sich am Ende nicht wir uns auch auf der Weltbühne selber durchsetzen. Und das sind alles, glaube ich, so Punkte, wo sich zeigt, wenn wir Macht von den Politikerinnen und Politikern auf der nationalen Ebene wegnehmen, dann schadet das nicht den Bürgerinnen und Bürgern. Ganz im Gegenteil, es lohnt sich für die Menschen in Europa. Und deswegen sollten wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass Europa mehr Zuständigkeiten bekommt und mehr Möglichkeiten bekommt, um eben für die Sicherheit in vielen verschiedenen Fragen was für die europäischen Bürgerinnen und Bürger zu erreichen.
Okay, ich verstehe. Also die Stärke liegt darin, dass alle zusammenarbeiten und quasi die Kräfte bündeln.
Ganz genau.
Ein großes Thema, glaube ich, insgesamt im Wahlkampf, aber gerade auch bei den Grünen, ist das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Deswegen würde ich da gerne so ein bisschen einsteigen. Und da heißt es von den Grünen, den Wohlstand auf ein klimaneutrales Fundament stellen. Das klingt ja an sich sehr gut. Allerdings bringt ja die Transformation hin zur Klimaneutralität ja auch oft Veränderungen und Verzicht mit sich, die nicht jeder bereit ist zu leisten oder vielleicht auch nicht immer leisten kann. Wie will man denn da alle ins Boot holen und bei allen die Bereitschaft wecken, mit anzupacken, sage ich mal, und auch sicherzustellen, dass das nicht möglicherweise in sozialen Spaltungen mündet?
Also wir müssen auf jeden Fall sicherstellen, dass Klimaschutz mit einer Veränderung einhergeht, die halt auch sozialen Wohlstand hinbekommt auf allen Ebenen. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, quasi auch immer zuerst über Ausgleichsmaßnahmen darüber nachzudenken und die umzusetzen und dann quasi den notwendig kritischen Schritt zu machen. Aber ich finde auch, dass Klimaschutzpolitik und Sozialpolitik kein Unterschied sind, ganz im Gegenteil, sondern viel, viel mehr Möglichkeiten schaffen, irgendwie Beteiligung hinzubekommen. Ich gebe mal ein Beispiel, wenn man bei der Energieproduktion zum Beispiel schaut, dann war es in der Vergangenheit so, dass man halt nur fette, große Kraftwerke bauen konnte. Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, Gaskraftwerke. Und dafür brauchte man halt Investitionssummen in halt gigantischen Höhen. Jetzt ist es halt so, dass halt auch kleine Bürgerinitiativen sich zusammen zum Beispiel ein Windrad holen können und mit einer Energieproduktion beteiligt sind. Das heißt, es ist halt dann für viel mehr Leute zugänglich und viel besser irgendwie damit zu machen. Und das heißt aber auch, dass halt gerade von diesen ganzen Veränderungen halt auch wirklich alle profitieren müssen. Und das fängt halt damit zum Beispiel an, dass halt Dörfer, ländlicher Raum, ne, überhaupt keine Beteiligung haben an den Windkraftwerken, die direkt in ihrer Nachbarschaft aufgebaut werden. Und das finde ich zum Beispiel ziemlich unfair. Und da kann ich natürlich nachvollziehen, dass Leute sagen, boah, guck mal, ich kriege hier das Windrad vor die Nase gesetzt und bringen tut mir persönlich gar nichts. Im Zweifel sogar, das haben wir in Mecklenburg-Vorpommern nämlich, dass dann die Netzentgelte sogar steigen. Das heißt, die Leute zahlen nur noch mehr für ihren Strom, obwohl sie ja diejenigen sind, die eigentlich gerade aktiv an dieser Transformation durch Einschränkungen eben teilhaben. Und deswegen finde ich, müssen einerseits die Strompreise runter bzw. fair gemacht werden, sodass halt alle Leute das gleiche Netzentgelt zahlen. Aber andererseits muss halt auch dafür gesorgt werden, dass diejenigen, die so ein Windrad vor der Nase haben, halt auch davon profitieren. Das haben wir jetzt zum Beispiel für Deutschland schon mal erreicht. Aber weil halt quasi eine Cent pro Kilowatt schon immer vergütet werden muss an das Dorf, an die Gemeinschaft drumherum. Und dann können die Kommunen damit ziemlich viele gute Sachen machen. Aber wir müssen das europäisch hinbekommen und das natürlich auch durchexerzieren für viele andere Bereiche. Also bei der Ernährungsproduktion, wenn es um die Landwirte geht, dann geht es halt eben auch darum, für die ist Klimaschutz genauso wichtig. Die haben ja die Dürre als großes Problemthema. Aber dann müssen natürlich alle Maßnahmen, die wir machen, auch so funktionieren, dass sie erstmal auf die Einkommenssicherheit der Landwirtinnen und Landwirte abzielt. Das wäre heute schon möglich, dass du nämlich zum Beispiel die Preisgestaltungsmacht in die Hände der Landwirte legst und so halt die Möglichkeit schaffst, dass sie halt gegenüber den Handelskonzernen auch was verdienen können. Und so ist es, glaube ich, einfach nur wichtig, diese Veränderungsprozesse, das waren jetzt einfach nur so zwei Beispiele, aber das zeigt, dass man diese Veränderungsprozesse gestalten kann, wenn man halt so ausgeht, dass man erst die Maßnahme tritt, die einen Gerechtigkeitscharakter beinhaltet und dann, oder einen Fairnesscharakter, und dann die Umsetzung oder die Einschränkung rüberbringt. Ich glaube, dann ist es sehr, sehr gut möglich. Und deswegen fordern wir ja zum Beispiel für Europa, müssen wir eine Forderung von uns zeigen, wie das aussehen kann. Dann ist es halt eben diese Idee vom Klimageld. Wir haben ja Einkünfte aus den Zertifikaten, genau, aus dem Zertifikathandel. Und diese Einnahmen, die sollten eigentlich gleichmäßig alle Bürgerinnen und Bürger verteilt werden. Und das führt dann nämlich am Ende dazu, dass diejenigen, die CO2 einsparen, dadurch, dass sie nicht so häufig in Urlaub fliegen, dass sie nicht 2-3 Autos haben, dass sie nicht mit einem Privatjet unterwegs sind oder dergleichen, dass die Leute dann in der Regel mehr Geld zurückkriegen, als sie für CO2 ausgeben. Und das finde ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Aspekt, weil gerade diejenigen, die besonders reich sind, verbrauchen auch besonders viel CO2. Und das würde quasi also hier einhergehen, dass man einerseits CO2 teurer macht, das heißt, wer es sich leisten möchte und kann natürlich auch immer noch mit dem Privatjet durch die Gegend fliegen, aber der muss dann dafür auch den fairen Preis bezahlen, nämlich den Preis, den ja auch unsere Umwelt für alle schädigt. Und gleichzeitig diejenigen, die wenig CO2 verbrauchen, weil sie regelmäßig mit dem Bus fahren oder dergleichen oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, die würden am Ende tatsächlich profitieren und Geld rausbekommen und so quasi nicht nur das Klima schützen, sondern auch sozialen Zusammenhalt leben können.
Mich würde auch mal so ganz so von oben geschaut interessieren, wenn du so eine kleine Bilanz ziehen könntest, wie ist denn so deine Sicht auf den Green Deal? Das ist ja so ein bisschen das grüne Prestigeprojekt der EU. Findest du, das hat bisher gut geklappt? Wie ist so ein bisschen so eine Bilanz, die du dazu ziehen würdest?
Also der Green Deal ist ja 2019 gekommen, weil wir eine wahnsinnig starke Bewegung hatten der Bevölkerung letzten Endes, die gesagt hat, wir wollen jetzt Klimaschutz. Und wir wollen jetzt, dass sich was dreht und dass sich auf der europäischen, auf der höchsten Ebene, wo man dieses Thema anpacken kann und eben anpacken muss, ne, wenn man sagt, Klimaschutz ist grenzüberschreitend, dann muss man ihn auf europäischer Ebene eben machen. Und das hat sich halt manifestiert in Demonstrationen und in Wahlergebnissen und deswegen ist die Kommission darauf gekommen, diesen Green Deal zu machen. Und das finde ich erstmal ein geiles Zeichen, dass man wirklich durch viel anhaltende Bewegung und Protest und Einfordern der Bevölkerung bei Wahlen eben auch wirklich eine Veränderung sehen kann. Aber was wir jetzt sehen, muss man auch ganz klar sagen, dass der Green Deal halt nicht perfekt ist. Also was wir hinbekommen haben, ist, unsere Ziele haben sich so verändert, dass wir 1 Grad weniger Erwärmung haben als bisher eigentlich, wovon ausgegangen wurde. Aber wir sind auch immer noch nicht auf Kurs für unser 1,5-Grad-Ziel oder auch überhaupt nur für das 2-Grad-Ziel. Das heißt, eigentlich müssen wir beim Green Deal nachsteuern. Eigentlich müssen wir ein bisschen drastischer werden und schneller vorankommen, denn wir wollen ja dieses Ziel erreichen, dass unsere Welt sich nicht über 1,5 bzw. 2 Grad erwärmt, weil das einfach für unsere Zivilisation katastrophal wäre. Aber was wir tatsächlich sehen, ist, dass an vielen Ecken und Enden versucht wird, den Green Deal aufzuweichen. Dass gerade die konservativen Kräfte, das ist ein bisschen ironisch, die CDU-Frau Ursula von der Leyen bringt den Green Deal ein, bringt einzelne Gesetzesbestandteile davon ein. Und dann kommen die eigene Partei und die eigene Fraktion, die CDU, CSU bzw. die EVP, daher und machen im Parlament das Gegenteil und wollen quasi alles wieder abschaffen. Und die gefährden gerade wirklich den Green Deal. Sie sagen, sie verteidigen ihn noch und sie wollen ihn noch machen. Aber es gibt halt eben auch diese Tendenz, gemeinsam mit ganz rechten Kräften zu versuchen, dieses ganze Thema einfach abzuschaffen und wegzubügeln. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Und da würde ich mir wünschen, dass sich gerade die Konservativen bewusst sind, dass natürlich das eine Anstrengung ist, weil das nicht von heute auf morgen mal eben machbar ist, weil wir mal eben die gesamte Wirtschaft umkrempeln, aber dass das einerseits eine Anstrengung ist, die wir schaffen können, aber vor allen Dingen eine Anstrengung ist, die uns eben auch langfristig was bringt, weil sie uns ja einen technologischen Fortschritt bringt, weil sie uns in der Welt besser positioniert und weil sie eben die Investition in die Industrie der Zukunft ist. Das ist, es gibt auch diesen berühmten Satz von Kaiser Wilhelm II. Ich glaube nicht ans Auto, die Zukunft liegt beim Pferd. Und wenn man halt damals diese Einstellung gehabt hätte, und das haben halt unsere Konservativen aktuell anscheinend auch, dann hätte man halt überhaupt keinen Fortschritt, dann wäre Deutschland halt sehr, sehr schnell abgehängt gewesen. Und das sollten wir jetzt vor allen Dingen nicht riskieren, sondern wir müssen uns da wirklich auf den Weg machen und müssen diesen Green Deal durchziehen. Und das ist momentan so ein bisschen die Sorge, dass das mit den Konservativen selbst nicht geht, sondern dass man da wirklich starke grüne Kräfte braucht, um das voranzubringen. Wir wollen erstmal den Green Deal, wie er ist, behalten als Minimalkompromiss. Aber eigentlich müssen wir sogar mehr machen, damit wir schneller, besser aufgestellt sind für die Zukunft und schneller und besser den Klimawandel bekämpfen können.
Mhm. Jetzt stehen ja dieses Jahr auch viele Wahlen an. Du hattest das auch schon angesprochen eingangs, unter anderem halt auch in den USA. Die Grünen sagen in ihrem Wahlprogramm, die USA sind eine zentrale strategische Partnerin. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, es besteht die Möglichkeit einer Wiederwahl Trumps. Bangt es dir ein bisschen davor? Und in so einem Fall, wie kann die EU da auch sich so ein bisschen behaupten und so ein bisschen souveräner vielleicht werden, weil wir doch auch immer so ein bisschen unterstützend in die in Richtung USA aufblicken, auch zum Beispiel im Bereich, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht.
Mir bangt es natürlich, weil was wir in den USA gerade sehen, ist ja nicht einfach nur, dass jemand gewählt werden könnte, den ich persönlich nicht gut finde oder den ich nicht mag oder sonst was, sondern die große Sorge ist, dass da einfach gerade die Demokratie abgeschafft wird. Und ich glaube, das ist ein paar Amerikanern auch schon bewusst, aber vielen auch nicht, dass Trump beim ersten Mal, glaube ich, gar nicht damit gerechnet, gewählt zu werden und dass er auch nicht darauf vorbereitet war. Und jetzt gibt es einfach so den Plan, wirklich die gesamte Demokratie in den USA abzuschaffen, nachdem Trump gewählt ist. Und wenn der wiedergewählt wird, dann wird er wahrscheinlich bis zu seinem Tod irgendwie Präsident oder was auch immer der USA bleiben. Und ich glaube, das ist eine reale Gefahr, die man in Betracht ziehen muss. Das heißt, meine Sorge ist wirklich für die demokratische Welt, was das bedeutet. Und natürlich hat das auch Implikationen für unsere Außen- und Sicherheitspolitik. Aber ich glaube, wir müssen, oder die Antwort auf beides ist halt wieder die gleiche, nämlich Europa. Wir müssen es hinbekommen, dass wir ein geeintes Europa haben, was jetzt quasi diese Rolle der Verteidigerin der Demokratie übernimmt und eben auch ein sicherer Hafen für Demokratie ist und für Demokratien ist in der Welt und sich dafür einsetzt. Und das kriegen wir aber nur gemeinschaftlich hin. Und dass diese Notwendigkeit kommt halt aus zweierlei hinaus. Einerseits, weil sich die Welt verändert, aber eben auch, weil halt solche Gefahren sind, wie dass Trump gewählt wird. Ich meine, wenn Trump jetzt nicht gewählt wird, dann können wir uns nochmal freuen, puh. Aber dann kommt ja der Nächste. Oder vielleicht wird es auch Trump 3.0. Ja, also man weiß es immer noch nicht, was da abgeht. Aber diese Gefahr ist nicht gebannt, dass die Demokratie in den USA dann einfach safe ist, sondern die werden einfach weitermachen. Und es ist ein stetiger Kampf, den wir im Blick haben müssen und der halt uns dann in 4 Jahren wieder auf die Füße fallen wird oder wiederkommen wird. Und das ist, glaube ich, das größere Thema, weswegen die EU sich viel, viel besser aufstellen muss und viel, viel geeinter auftreten muss. Ich sehe das, die Herausforderung in den USA wirklich darin, dass wir uns als Europa entwickeln müssen. Wir haben da, finde ich, in den letzten 5 Jahren zu wenig gemacht, auch ein bisschen zu sehr darauf ausgeruht. Zum Glück, Biden ist es jetzt, dann kann man da entspannter mit den USA arbeiten, sicherlich. Aber wir müssen eben auch unsere Souveränität aufbauen und unsere Eigenständigkeit haben, gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik.
Gutes Stichwort Außen- und Sicherheitspolitik. Ich würde gerne mit dir noch kurz über die Ukraine sprechen. Da würde mich eingangs mal interessieren, aus Sicht der Grünen, wie weit soll denn die europäische Unterstützung für die Ukraine gehen? Gibt es eine rote Linie, die ihr nicht überschreiten würdet?
Eigentlich wenig. Was wir immer gesagt haben, ist, wir wollen keinen Krieg provozieren. Das heißt, da gibt es ja auch Diskussionen mit der Ukraine, dass ihre Handlungen nicht zu einer Provokation auch Russland insoweit führen, als dass Russland sich genötigt sieht, andere Staaten anzugreifen. Aber man muss auch dazu sagen, alles, was das Völkerrecht hergibt, was wir machen dürfen, ohne nach Völkerrecht Kriegspartei zu sein und die Ukraine zu unterstützen, finde ich, sollten wir eben auch tun. Und das geht von humanitärer Hilfe los. Das ist aber auch natürlich, dass die Unterstützung mit Kriegsgerät, die Wiederaufbauhilfe, die technische Unterstützung, die Ausbildung und ich finde auch natürlich Diplomatie, das heißt auch immer wieder zu sagen, Putin, kehr bitte jetzt zum Verhandlungstisch zurück und lass uns gucken, wie eine Lösung hier aussehen kann. Nur diese Angebote werden vom Kreml ja regelmäßig ausgeschlagen. Und das ist wichtig, dass die EU da an verschiedenen Stellen dran ist. Aber ich sehe nicht, dass es da eine rote Linie gibt, zu sagen, ja gut, wenn das und das passiert, dann ist die Ukraine auf sich allein gestellt. Ich halte das auch nicht für schlau, irgendwie in solchen Handlungen irgendwelche roten Linien klar aufzuzeigen, weil man dann seinem Gegner, in diesem Fall Putin, dann einfach viel mehr Wissensvorsprung gibt. Niemand fragt ja mal, was sind denn Putins rote Linien? Das hat er bisher auch nämlich nicht erzählt.
Das stimmt. Die Grünen fordern ja auch eine stärkere sicherheitspolitische Zusammenarbeit in der EU. Vielleicht könntest du uns ein bisschen erklären, was bedeutet das konkret? Also soll es eine europäische Armee geben oder eine gemeinsame Beschaffung von Rüstungsgütern? Also wie kann man sich das vorstellen?
Also erstmal müssen wir natürlich gucken, Außen- und Sicherheitspolitik ist ja weit mehr als nur Waffen und Armee, sondern das ist ja auch eine Frage, wie man quasi sich international abstimmt, wie man auch mit UN-Resolutionen und so weiter umgeht und ja, und halt im internationalen Feld auftritt. Und da ist es als erstes wichtig, dass wir da die Einstimmigkeit abschaffen, die wir aktuell in der Außen- und Sicherheitspolitik haben. Momentan läuft es ja so, dass sich die MinisterInnen, die AußenministerInnen der Mitgliedstaaten treffen und dann gemeinschaftlich versuchen, was zu besprechen, nicht zu einer einheitlichen Meinung kommen und dann es keine richtige Haltung gibt für ganz Europa, sondern für, naja, einen großen Teil und dann einzelne scheren aus und die Außenpolitik selber kann nicht zu viel machen. Und das ist auch ein großes Problem für die strategische Ausgestaltung. Das muss man, glaube ich, auch nochmal sehen, wenn die Außenämter, also das wäre mir das European External Action Service, die sich um die Außenpolitik hier kümmern, Europa, und die haben ja das Problem, dass sie keine langfristigen Strategien aufsetzen können. Also sie überlegen sich Strategien, aber sie können die nicht wirklich konsequent durchziehen. Und das ist natürlich problematisch. Also und da geht das eigentlich schon los. Das heißt, wenn wir diese Einstimmigkeit abschaffen würden, hätten wir die Möglichkeit, viel strategischer zu handeln, viel mehr geeint aufzutreten und halt wirklich Sachen durchzuexerzieren. Das heißt natürlich auch, ich gebe mal so ein Beispiel, das ist ja nicht nur vorteilhaft für jeden einzelnen Mitgliedstaat, weil natürlich jeder Mitgliedstaat auch seine Kompetenz abgibt, eigene Sachen zu machen. Aber wenn man sich mal ein konkretes Beispiel für Mecklenburg-Vorpommern und für Deutschland anguckt, dann ist das Nord Stream 2. Nord Stream 2 war hoch umstritten in der EU und alle Mitgliedstaaten außer Deutschland haben gesagt, mach das mal nicht, aus sicherheits- und außenpolitischen Gründen. Und Deutschland hat es trotzdem durchgezogen, weil sie es können, weil es eben nicht diesen Zwang gibt in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und genau, und deswegen wurde das, das wäre, oder andersrum, das wäre wahrscheinlich in einem geeinten Europa, wo wir diese Einstimmigkeit nicht mehr hätten, wäre das nicht gegangen. Das heißt, es hätte auch Einschränkungen für Deutschland. Ich halte diese Einschränkungen in diesem Fall auch für sehr wichtig. Wir haben gesehen, dass Nord Stream 2 ein Fehler war. Das heißt, es hat auch seine großen Vorteile, da auf seine Partnerinnen und Partner zu hören. Und das wäre der erste Schritt. Zu der Frage nach der europäischen Armee. Ich halte schon für sinnvoll, dass wir eine Beschaffung gemeinschaftlich machen. Wir haben momentan die zweitmeisten Ausgaben, also EU hat die zweitmeisten Militärausgaben der Welt. Aber wir sind nicht so effizient in der Art und Weise, wie wir das ausgeben. Das liegt auch daran, dass wir, ich glaube, 140 verschiedene Panzertypen haben, 10 verschiedene Schiffstypen und irgendwas um die 70 verschiedenen oder 60 verschiedenen Flugzeug- und Helikoptertypen. Das heißt, wenn da jetzt mal was kaputt geht, dann kann man nicht mal eben den Kolleginnen und Kollegen mal eben eine Schraube rüberreichen, weil es einfach ein ganz anderes Modell ist. Sondern man muss halt wieder alles einzeln machen. Das ist halt super ineffizient. Das gilt natürlich für deine Einsätze auch genauso. Das heißt, du brauchst verschiedene hierarchische Strukturen, die sich mit den unterschiedlichen Typen auskennen, auch was das Befehlswesen angeht. Und das macht alles ineffizient und useless. Deswegen halte ich es für sehr sinnvoll, dass wir da eine Harmonisierung hinbekommen und das halt stärker zusammen machen. Zum Vergleich, die USA hat, glaube ich, einen Panzertyp und 4 verschiedene Schiffe oder Flugzeuge und 10 verschiedene Schiffe und das war's. Wenn wir das hinkriegen, dann wäre das schon mal sehr sinnvoll. Für eine europäische Armee würde ich mich langfristig auch aussprechen. Ich halte das für sehr sinnvoll. Meine Partei hadet da ein bisschen mehr damit, aber ich glaube, es ist eine logische Konsequenz, die aber natürlich erst kommen kann, nachdem wir die Einstimmigkeit im Rat oder in der Außen- und Sicherheitspolitik abgeschafft haben. Denn die große Frage bleibt doch, wenn ich jetzt eine europäische Armee hätte, wer befehle ich die denn? Das ist doch die Frage, die man am Ende oder eigentlich am Anfang klären muss, wenn man so eine Armee aufstellt. Wer wird denn Oberbefehlshaber davon? Wird das der französische Präsident, der deutsche Kanzler, der deutsche Bundestag, der europäische, also ist ja eine europäische Armee, also müsste ja auf europäischer Ebene sein, aber auch hier wieder der große Unterschied zwischen Parlamentssystem und Präsidialsystem, macht das dann die Präsidentin der Kommission oder macht das das Europäische Parlament, was die Einsätze befehligen kann oder halt Aufträge dafür vergibt, so wie wir es in Deutschland haben. Und ich halte Letzteres für viel sinnvoller, dass wir ein Vorbehaltsparlament haben. Aber das muss ich natürlich auch erstmal, oder dafür müssen wir auch erstmal die französischen Kolleginnen und Kollegen überzeugen, weil die halt ganz klar darauf sind, Präsident, eine Person hat das Sagen. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch sagen, wenn das dann die deutsche Ursula von der Leyen ist, aber solche Sachen, finde ich, müssen wir erst klären, bevor wir darüber fantasieren, welche Farbe die Uniform hat.
Okay, ich sehe gerade das Thema europäische Armee ist eher noch so ein Zukunftsprojekt. Eine Sache, die mich auch noch interessieren würde, ist also die grüne Außenministerin Annalena Baerbock hat ja das Konzept der feministischen Außenpolitik auf Bundesebene sehr geprägt. Und da würde mich interessieren, findet denn die feministische Außenpolitik auch auf EU-Ebene Anwendung? Oder hast du da konkrete Beispiele für oder soll das noch stärker umgesetzt werden?
Ja, wir haben tatsächlich schon an verschiedenen Stellen die feministische Außenpolitik auch in der EU-Politik umgesetzt. Und das soll natürlich auch noch stärker werden, weil wir natürlich hier jetzt zum Beispiel keine grüne Außensicherheits-, also wir haben ja einen hohen Beauftragten für Außenpolitik. Der Josep Borrell ist halt kein Grüner. Sonst wäre das sicherlich anders oder würde es sicherlich anders aussehen. Aber wir haben zum Beispiel als ein konkretes Beispiel es hinbekommen, dass halt in Zukunft Außenpolitik eben feministisch ist, insofern als dass die Hälfte der Personen, die Außenpolitik machen, eben auch Frauen sind. Was irgendwie logisch klingt, weil die Hälfte der Bevölkerung sind ja auch Frauen. Und jetzt ist es halt tatsächlich so, dass darauf geachtet wird, dass in allen Botschaften, also in allen Missionen, so nennen wir das ja von der europäischen Seite, in den verschiedenen Ländern, also die Vertretungen der EU, dass die immer paritätisch besetzt sind, dass alle Führungskräfte innerhalb des EEAS, eben also des European External Action Services, dass der eben auch paritätisch besetzt ist, also dass mindestens die Hälfte davon Frauen sind. Und das zieht sich in der gesamten Außen- und Sicherheitspolitik so durch. Und Frauen und Mädchen werden auch viel stärker in den Fokus auch genommen von den Bemühungen der EU. Gerade im Programm konnten wir das zum Beispiel auch schon erreichen. Das sind also zwei schon sehr wichtige Schritte. Ich halte das für sehr wichtig, dass man quasi auf dieser Grundlage anfängt und so ein bisschen bottom-up aufbaut. Aber wir brauchen natürlich letzten Endes auch eine Führung von diesem Haus, also durch den Hohen Beauftragten für Außen- und Sicherheitspolitik, der oder die das eben auch mitlebt und eben auch vorgibt. Und deswegen wollen wir da natürlich auch einen anderen Akzent setzen.
Ich würde mit dir auch gerne noch kurz über das Thema Migration sprechen, weil das ja auch irgendwie ein Thema ist, wo man nicht drumherum kommt. Und gerade das Dublin-System hat ja in der Vergangenheit Schwächen gezeigt, wurde viel kritisiert. Mich würde interessieren, was braucht es denn für eine gerechte Verteilung innerhalb der EU, für eine humane Asylpolitik und gerade auch mit Blick auf Staaten wie beispielsweise Ungarn, die sich hier einfach verweigern? Wie kann man da sagen, okay, man holt alle ins Boot, man schafft eine europäische Asyl- und Migrationspolitik, wo sich alle irgendwie beteiligen und auch mit Ländern eben umgeht, die sagen, nee, wir nehmen partout niemanden auf?
Also ich glaube, dass wir erstmal konstatieren müssen, dass wir eigentlich eine Notwendigkeit von Migration derzeit haben. Also wir haben ja einen wahnsinnigen Fachkräftemangel, wir haben die Notwendigkeit, dass Leute hierher kommen und hier arbeiten. Und wir haben eigentlich, um ehrlich zu sein, auch zu wenig Menschen, die hierher kommen und arbeiten, um diese ganzen offenen Stellen überhaupt auszufüllen und unseren Wohlstand eben auch in der Zukunft zu sichern. Das heißt, wir sollten Migration nicht als ein Problem, sondern als eigentlichen wahnsinnigen Vorteil begreifen, dass es halt Leute, die hinkommen wollen. Aber um das ganze Thema gut anzugehen, müssen wir, glaube ich, die Möglichkeiten, nach Europa zu kommen, klarer darstellen. Es ist ja momentan so, dass wir keine, in Anführungszeichen, legalen Migrationswege haben, weil wir die Möglichkeit nie geschaffen haben. Und das heißt, dass ganz viele Leute, die eigentlich objektiv betrachtet kein Anrecht auf Asyl haben, nach Europa kommen und Asyl beantragen, einfach weil es die einzige Möglichkeit ist, dann hier zum Beispiel versuchen, einen Job zu finden und dann zwar kein Asyl bekommen, aber dann zum Beispiel vor Ort geduldet werden und dann trotzdem hier leben, aber in so einem ganz, ganz komischen Zwischenstatus, wo sie jederzeit abgeschoben werden können. Und ich halte es für sinnvoll, dass wir erstmal das aufsplitten und sagen, okay, wir haben einmal den ganz klassischen Weg Asyl. Das ist für Menschen, die eben fliehen aus den verschiedenen Fluchtgründen der Genfer Konvention. Und dann haben wir aber noch zusätzlich Arbeitsmigration, wenn man so will, aber quasi die Möglichkeit, einfach ganz normal hier hinzukommen, sagt, okay, ich habe keinen Fluchtgrund, der in der Genfer Konvention mit drin steht, aber ich würde trotzdem gerne nach Europa kommen, weil ich es schön finde oder weil ich auch vor Hunger fliehe. Das ist ja kein Fluchtgrund nach der Genfer Konvention, aber es ist halt trotzdem ein Grund zu gehen, wenn man nichts zu essen hat, dann möchte man sich irgendwo anders vielleicht ein anderes, besseres Leben aufbauen. Und dann könnte man, um zum Beispiel auch diese unsicheren Wege nach Europa abzuschaffen, könnte man einfach sagen, okay, ich beantrage dieses Asyl bei der Botschaft, bei der nächstgelegenen Botschaft irgendwo in meiner Region, zum Beispiel beim European External Action Service. Man kann vielleicht auch einzelne Zentren aufbauen, wo man sagt, okay, hier ist erstmal erster Bezugspunkt. Und dann kann man sich melden und sagen, okay, das und das möchte ich gerne, in die und die Region möchte ich gerne kommen. Und dann würde ich die Verteilung auch umdrehen und sagen, okay, die Leute, die gerade auch, also wenn wir dann ein geordnetes Migrationssystem haben, weil wir wissen, die Leute kommen hierher, dann kann man die auch besser verteilen, wenn man sagen kann, okay, welcher Mitgliedstaat braucht denn gerade Leute, die gut backen können oder ne, also dass sich quasi Kommunen und Betriebe auch melden können und sagten, guck mal Leute, uns fehlen hier gerade die und die Arbeitskräfte, wen könnten wir denn da nehmen? Dass man so quasi eine Börse aufbaut und dass man dann sagt, okay, anstatt eine Verpflichtung zu machen, der und der Mitgliedstaat muss jetzt die und die Person aufnehmen, versuchen wir das Ganze umzudrehen und sagen, wer braucht denn Menschen in den und den verschiedenen Bereichen? Das heißt, es wird plötzlich attraktiv für auch quasi sich selbst migrationsfreundlich zu machen, weil man halt einfach die Migration als Lösung begreift und die Menschen dann halt wirklich auch willkommen heißt. Und dann muss aber natürlich auch ganz klar sein, dass wer durch dieses Programm nach Europa kommt, dass die Personen dann halt auch sofort die Möglichkeit bekommen, die Sprache zu lernen und das auch natürlich müssen, wenn man das so darstellen möchte. Ich glaube, die meisten wollen das eben auch einfach. Dass man dann auch eine Ausbildung macht vor Ort, dass man dann sich auch in verschiedenen Vereinen, Clubs und sonst was engagiert, einfach um die Gesellschaft kennenzulernen. Und dass man dann aber auch eine Perspektive hat, weil man dann auch wirklich in das Land zum Beispiel eingebürgert werden kann oder dass man eine Aufenthaltsgenehmigung für mehrere Jahre bekommt und nicht halt immer so auf Abruf abgeschrieben werden kann. Und das finde ich, da kann man eigentlich eine sehr faire Sache gestalten, sodass wir einerseits die Menschen direkt in Arbeit bringt, dass sie halt eben nicht nur, weil das ja ein Vorwurf von den Rechten, dass sie nur für Sozialleistungen hierher kommen würden, sondern dass sie halt wirklich eigentlich viele davon ja eben in die Sozialsysteme eigentlich einzahlen und mit dazu beitragen, dass sie weiter vorankommen. Und dass wir quasi gleichzeitig das Recht auf Asyl gewährleisten, weil wir sagen, okay, dieser Weg ist immer noch offen für diejenigen, die das wirklich der Ansprüche haben. Ein Spurwechsel, finde ich, sollte möglich sein, aber nicht halt, wenn man das absichtlich macht. Weil das finde ich dann halt auch fair, wenn man sagt, okay, wir haben hier einen legalen Migrationsweg über die Botschaften und so weiter. Und wer dann sich quasi, obwohl er oder sie keinen objektiven Asylgrund hat, sich versucht vorzudrängeln, indem man versucht, in das Asylsystem reinzukommen, wo das nicht gerechtfertigt ist, dann fände ich es nicht so gut und fände es sinnvoll, wenn die Person nicht unbedingt den Spurwechsel machen kann. Aber wenn man sagt, okay, war so ein Grenzfall und man konnte das nicht unbedingt wissen und jetzt ist zwar kein Asylgrund da, aber trotzdem die Möglichkeit ist quasi kein böser Wille dabei gewesen, keine Mutwilligkeit, dann finde ich, kann man den Spurwechsel auch gut machen. Und das ist, glaube ich, so ein System, wo man einerseits das Ganze kontrollieren kann, das Ganze sicher halten kann und eben auch eine Verteilung hinbekommt, die halt viel, viel sinnvoller ist und halt auf die Stärken der Leute Wert legt. Und dann halt sagen, okay, diejenigen, die halt, also wir zahlen ja alle in den EU-Haushalt ein und ich würde halt dann sagen, einfach die Kommunen, die halt sich um die Leute kümmern, weil die ersten Jahre sind halt schon teurer für Unterbringung, für Kurse und für Ausbildung, dass die dann eben auch Unterstützung von der EU bekommen. Und so hat man dann quasi eine gewisse Verpflichtung, weil Mitgliedstaaten, die einzahlen, aber dann quasi für ihre Kommunen nichts rausholen, dann halt quasi auch für den Incentive haben, Menschen mehr aufzunehmen.
Okay, ich verstehe, also Migration mehr als Chance sehen, gerade auch auf dem Arbeitsmarkt. Ich würde gegen Ende hin kurz noch das Thema Rechtsdruck ansprechen. Umfragen zeigen, dass über 20% der jungen Menschen zwischen 14 und 29 Jahren sich vorstellen könnten, die AfD zu wählen. Wie erklärst du dir denn diesen wachsenden Erfolg der Rechten bei jungen Menschen und wie begegnest du solchen Menschen? Also was kann man da als Alternativen bieten?
Wir haben, glaube ich, das Problem, du hast ja ganz am Anfang gesagt, okay, wir haben diese riesige Herausforderung der Transformation vor uns. Und das Problem ist, wir sehen einerseits, dass auch, wie ich eben auch gesagt habe, es geht eigentlich nicht schnell genug. Das heißt, wir haben einerseits diese Sorge vor, fuck, wir kriegen diesen Klimawandel nicht in den Griff. Und andererseits sieht man aber auch, die Preise steigen trotzdem. Die soziale Belastung wird immer härter. Jetzt gleichzeitig auch nochmal, besonders gegen die junge Generation, wird gerade viel gehatet, weil sie ja angeblich so arbeitsfaul seien oder alle nicht mehr arbeiten wollen oder was auch immer. Da allen jungen Menschen vorgelegt wird, dann auch noch die Rentenreform, die auch die Jungen mehr belastet als die Alten. Das heißt, da kommen ganz, ganz viele Punkte, glaube ich, gerade zusammen, die halt einfach gerade für junge Leute nicht fair sind. Und dann ist es natürlich einfacher oder mit einer Parole durchzudringen in dem Medienwirrwarr, die einfach nur sagt, Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, sonst was, so einfache, plumpe Parolen sind, die halt viel, viel einfacher verfangen, auch wenn sie eigentlich in der Realität auch null Begründung finden. Ne? Also dieses Thema, was ich gerade gesagt hatte, dass wir Migration brauchen, um den Wohlstand aufzubauen, das ist ja das Gegenteil von dem, was die AfD also behauptet, ist aber leider auf Fakten basierend und nicht einfach nur auf Behauptung. Und trotzdem verfängt das halt teilweise mehr, weil es einfach eine einfachere, plumpere Erzählung ist, wie die Rechten, glaube ich, gerade in Zeiten von Kurzvideos, von 10 bis 30 Sekunden sehr, sehr hilfreich ist. Und das ist, glaube ich, auch der zweite Aspekt, dass wir natürlich auch gerade bei den Netzwerken sehen, dass wir dadurch Algorithmen wirklich ein großes Problem haben. Nicht nur, weil die Präsenz von AfD-Leuten auf Social Media und so weiter höher ist, sondern auch, weil die Algorithmen einfach Leute mehr zusammenspielen, die halt extremere Gedanken teilen. Und ich glaube, da müssen wir auch noch ran. Das ist aber ein größeres legislatives Problem. Mir ist jetzt wichtig, jungen Menschen eben zu zeigen, dass wir Zuversicht brauchen. Weil ich glaube, das ist halt das Ding. Ja, wir kriegen den Klimawandel besiegt. wenn wir das halt wollen und wenn wir halt richtig anstrengen. Und es ist vorteilhaft für uns alle. Wir müssen also quasi einen Kampf gegen den Klimawandel führen, der nicht zum Nachteil von uns ist, sondern zum Vorteil von uns, der jetzt den Wohlstand der Zukunft aufbaut, der jetzt dafür sorgt, dass wir mehr Gerechtigkeit hinbekommen in Deutschland und in Europa und dass wir mehr Chancengleichheit hinbekommen. Und wenn wir diese Vision einfach mal aufstellen, nicht nur, boah, das ist alles anstrengend und die Jugend arbeitet zu wenig, sondern wirklich sagen, guck mal, jetzt mal richtig in die Hände spucken, richtig anpacken und jetzt quasi unsere Zukunft richtig fit machen. Ich glaube, das ist was gerade junge Menschen mit viel, viel mehr Energie als die Alten richtig gut eigentlich können und richtig Bock drauf haben. Aber man muss halt auch eben dieses Angebot machen. Und dann natürlich auch dieses Angebot vernünftig darstellen, zum Beispiel auf TikTok und so weiter. Aber ich halte nicht davon, dass man jetzt irgendwie Aktentaschenvideos auf TikTok macht, ohne Inhalte zu verbreiten, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wenn man gute Inhalte hat, dann wird man natürlich auch auf TikTok ein bisschen erfolgreicher sein und halt mehr Interesse bei den jungen Bevölkerung wecken. Halt einfach nur das, was derzeit gemacht wird.
Okay, also wenn ich richtig verstehe, sagst du, es ist wichtig, den jungen Menschen auch Zukunft und Optimismus für die Zukunft zu bieten und mitzugeben.
Genau, einfach ein Angebot, wie man die Zukunft halt auch geil gestaltet. Weil bisher sind alle Erzählungen sehr, sehr negativ. Ihr kriegt keine Rente, das Klima geht kaputt, wir haben die Deindustrialisierung Deutschlands, die es ja so gar nicht gibt, vor uns. Aber das sind halt alles so Sorgen, die eingeredet werden. Gleichzeitig verschlechtert sich die internationale Lage. Natürlich ist das jetzt nicht das Geilste, an die Zukunft zu denken. Aber wenn man halt wirklich aus diesen Chancen oder aus diesen Herausforderungen dornige Chancen macht, wie ja unser lieber CL gerne zu sagen pflegt, dann ist es, glaube ich, halt auch was, wo man zeigen kann, wie gut wir das alle hinbekommen können, wenn wir zusammen dran arbeiten. Und ich finde gerade das eine geile Erzählung für Europa, weil Europa muss sich einfach neu aufbauen. Einerseits halt politisch, gesellschaftlich, aber eben auch wirtschaftlich. Und da kommt gerade so viel aufstrebender Gründungsgeist zusammen. Den müsste man eigentlich, oder den versuche ich auch zu bündeln und nach vorne zu katapultieren und zu sagen, Leute, guck mal, gerade so viel Veränderung und wir bauen uns jetzt unsere Generation richtig geil auf.
Okay, ich habe jetzt ganz zum Schluss noch ein paar schnelle Fragen an dich, die man eigentlich mit Ja oder Nein easy beantworten kann. Bist du bereit?
Ja.
Schafft die EU das Ziel der Klimaneutralität bis 2050?
Könnte.
Könnte, eher könnte ja, eher könnte nein.
Könnte ja.
Okay. Cannabis in ganz Europa legal.
Ja.
Welches Wahlalter sollte in der gesamten EU gelten? Also Mindestwahl.
Mindestens, genau, also Minimum 16. Ich fände auch einen Wahlalter ab 0 noch besser.
Sagst du, das Mining von Kryptowährungen sollte unterbunden oder gefördert werden?
Weder noch.
Warum?
Ich halte nichts davon, das Ganze zu fördern, aber ich finde auch nicht, dass es verboten gehört. Kryptos können viele Vorteile für die Gesellschaft haben, viele davon haben aber eben auch keine. Und man muss halt gucken, dass die Energiekosten natürlich extrem hoch sind, was für den Klimawandel nicht so gut ist, aber um ehrlich zu sein, fast alle Kryptofarmen nutzen lieber die günstige Erneuerbaren. Das heißt, man kann auch Kryptos nutzen, um die Erneuerbaren nach vorne zu pushen.
Okay. Und abschließend soll die Ukraine Mitglied der EU und der NATO werden.
Langfristig ja.
Alles klar, das war's. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Das war ein sehr spannendes Interview mit Niklas Ninas. Was ist dir denn besonders im Kopf geblieben, Claudia?
Also ich hatte einfach sehr stark das Gefühl, dass Niklas Ninas wirklich die jungen EuropäerInnen im Blick hat und es wichtig findet, genau den jungen Menschen auch wieder so ein bisschen eine Zukunftsperspektive zu geben. Also gerade auch, wenn man so denkt, viele Krisen, Klimakrise, gleichzeitig wird alles teurer. Und dann eben auch immer so diese Erzählung der Gen Z, die arbeitsfaul ist und so weiter und so fort. Und das eben auch oft dann einfach den jungen Menschen gegenüber nicht so ganz gerecht ist, wenn man bedenkt, dass eben die Klimakrise oder auch das Rentensystem, was nicht mehr finanziert werden kann und so, das sind ja Sachen, die eben auf den Schultern der jungen Menschen ausgetragen werden. Und ich habe das Gefühl, dass Niklas Ninas das sehr im Blick hat und auch, er meinte ja so ein bisschen, also oder spricht sich dafür aus, dass es wieder eine Zukunftsversion für Europa gibt. Und das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, weil man hat ja oft das Gefühl, dass die Politik notgedrungen, ehrlicherweise, aber eben so ein bisschen von einem Krisenherd zum nächsten rennt und schnell das Feuer löscht sozusagen, weil eben so viele Sachen und viele Krisen gleichzeitig passieren, aber es Europa vielleicht auch gut tut, wenn es sich ein Stück weit neu erfindet und wieder so ein bisschen eine klare Zukunftsvision hat, die dann auch viele junge Menschen vielleicht motiviert, sich wieder mehr für Europa zu engagieren.
Okay, auch bei dem Thema Migration hat Niklas ja ein sehr positives Bild gezeichnet. Eines von MigrantInnen, die eben auf dem europäischen Arbeitsmarkt dringend gebraucht werden.
Ja, also diese Erzählung von der Fachkräfteeinwanderung und den MigrantInnen, die sozusagen die Lücke auf dem Arbeitsmarkt schließen, die hört man ja öfter und das klingt ja auch alles sehr gut. Jetzt in der Realität muss man sagen, also diese zahlreichen Hürden wie eben fehlende Sprachkenntnisse oder Schwierigkeiten bei einer Anerkennung von Qualifikationen und so weiter, das sind eben reale Hürden, die man eben auch erstmal abbauen muss. Wobei man eben auch sagen muss, also gerade die Integration und Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine hat ja sehr deutlich gezeigt, dass, wenn der politische Wille eben da ist, man sehr viel, sehr schnell möglich machen kann. Und das, ja, kann ja dann vielleicht auch so ein bisschen ein Vorbild oder ein Ansporn sein, dass es eben auch, man in der Integrations- und Migrationspolitik auch viel umsetzen kann, wenn man das will, sozusagen.
Niklas hat auch betont, dass Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit kein Widerspruch sind, sondern im Gegenteil zusammengedacht werden müssen.
Ja, und besonders diesen Aspekt Klimaschutz mehr auf lokaler Ebene zu denken und die Menschen vor Ort direkt einzubinden, fand ich sehr spannend. Und im Gespräch klang ja auch das Beispiel an von der Bürgerinitiative oder der Kommune, die sich eben ein Windrad kaufen und dann direkt an der Energieproduktion beteiligt sind. Und so kann man eben die Menschen direkt damit einbeziehen. Und ganz allgemein hatte ich aber auch das Gefühl, dass die Grünen so ein bisschen versuchen, vom Image der Verbotspartei wegzukommen, indem jetzt Niklas Nienaß im Gespräch auch betont hat, wie eben jeder Einzelne vom Klimaschutz profitieren kann sozusagen und die grüne Transformation eben langfristig den Wohlstand für alle sichern soll.
Das sind auf jeden Fall sehr viele Eindrücke, die wir von dem derzeitigen Wahlprogramm der Grünen mitnehmen. Vielen Dank für deinen Input, Claudia, und schön, dass du heute da warst.
Ja, danke dir, Nele. Hat mich sehr gefreut.
Am Ende nochmal der wichtige Reminder, am 9. Juni wählen zu gehen für unsere gemeinsame Zukunft. In der nächsten Folge schauen wir noch einmal auf das Wahlprogramm der Volt-Partei. Da wird uns Moritz nochmal mehr darüber erzählen. Bis dahin könnt ihr auf jeden Fall gerne unsere Artikel auf treff.europa.de lesen und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgen. Wir sagen jetzt erst einmal ciao bis dahin und freuen uns auf die nächste Folge. Ciao, ciao!
Europolitics. Der Podcast von Treffpunkt Europa.